Ja, Aloha heißt es wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt zur heiß ersehnten Post-Race-Folge oder Rennanalyse zusammen mit Willi. Willi ist ja am Wochenende in Neuseeland bei der Ironman 73 WM gestartet. Ja, hat auch ordentlich abgeliefert mit seinem, ich nehme schon mal voraus, 11. Platz. Ich denke mal, ihr werdet es auch alle irgendwie gesehen haben auf Social Media oder vielleicht auch live im Livestream. Genau, Willi, wie schaut's aus? Wie geht's dir? Alles gut verkraftet nach dem Rennen?
Ja, erstmal hallo an alle. Also endlich Off-Season nach so einer langen Saison. Oder ich meine, nächste Woche ist, glaube ich, Weihnachten, wenn wir jetzt am Dienstag aufnehmen. Ist, glaube ich, in einer Woche Weihnachten sogar. Das spricht, glaube ich, das sagt schon alles über die Länge der Saison aus. Und Rennen super verkraftet, war nochmal hart zum Schluss als letztes Rennen, aber so soll es auch sein für eine WM und jetzt die wohlverdiente Offseason eingeleitet.
Ja, also das kann man wirklich nur so formulieren, so wohlverdiente Offseason, weil wenn man sich wirklich jetzt überlegt, wann die Saison eigentlich beginnt, gut, du hattest ja noch so ein paar Krankheitsgeschichten, aber letztendlich hast du ja jetzt auch bis eigentlich eine Woche vor Weihnachten Rennen gehabt, also ich kann mich nicht dran erinnern, an irgendeine Saison, wo das mal so extrem war. Also ich glaube, da war es die St. George 73 WM schon fast nur die späteste, was man mal hatte. Vor 2 Jahren.
Ja, ich glaube, ja genau, nach Corona. Ja. Ja, oder 21 genau, sogar genau. Auch schon, irgendwie sowas, 21, 22.
Ja, richtig. Und also da ist es schon echt krass, was mittlerweile hier abgeht. Und deswegen sage ich mal, ja, definitiv verdienter Offseason. Es ist halt wirklich auch die Frage, ja, inwiefern kann man natürlich auch Off-Season machen, weil eigentlich steht ja die neue Saison schon quasi vor der Tür, aber Off-Season ist immer notwendig, nur alle wissen, um halt auch einfach erstens mental ein bisschen abzuschalten, zweitens dem Körper auch einfach ein bisschen Ruhe zu geben.
Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man einfach so eine lange Saison oder beziehungsweise gar nicht die Länge der Saison, aber auch einfach die vielen Wettkämpfe, und die ganze Reiserei, das ist ja schon irgendwie, zerrt schon am Körper. Und vor allem auch, wie du gesagt hast, mental ist es auch gar nicht so leicht. Und deswegen ist es wichtig, da mal einen Cut zu machen. Ich meine, man muss ja nicht alles stehen und liegen lassen. Jeder ist da, glaube ich, individuell unterwegs. Wir haben das Glück, dass ich jetzt hier nochmal so einen zweiwöchigen Urlaub dranhängen, wandern gehen, bisschen aktiv das Ganze gestalten. Die ersten 2 Tage nach dem Rennen war es jetzt auch nicht viel mehr möglich. Da war ich froh, dass es nur eine Wanderung war. Aber das tut auf jeden Fall mal gut. Nicht nur für den Körper, für den Kopf ist mega wichtig, da einfach mal, glaube ich, ein bisschen Abstand zu gewinnen zum Sport und das einfach mal alles ein bisschen ruhen zu lassen. Auch wenn es natürlich schwer fällt.
Ja, klar. Also am Anfang fällt es ja auch immer schwer, aber ich denke mal, du wirst bestimmt, vielleicht bist du auch schon an dem Punkt angekommen, kann ja auch sein, wo du dann sagst, ach na gut, nee, heute war nicht so zeitig aufstehen, sondern einfach mal entspannt ausschlafen, mal nichts machen, wirklich nur das, worauf man Lust und Laune hat. Und ich meine, du hast ja, wenn ich es richtig gesehen habe, deine, sag ich mal, Liebsten auch um dich. Also deine Freundin ist ja, glaube ich, unten noch mit in Neuseeland. Ich denke mal, da fällt das ja sowieso noch ein bisschen einfacher, dann Off-Season zu machen, weil da kann man sich auch wirklich gegenseitig gut ablenken.
Nee, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man halt nicht direkt nach Hause fliegt, sondern halt hier nochmal dranhängt, dann kommt man eben nicht auf so dumme Gedanken, als wenn man zu Hause wieder das gewohnte Umfeld um sich drumherum hat. Und die Leute, die irgendwie zu Hause schon für die neue Saison trainieren, einen da irgendwie so ein bisschen überreden, das passt dann hier ganz gut. Und also die Offseason ist nötig, freue ich mich jetzt auch drauf, ein bisschen aktiv gestalten und dann für die nächste Saison Gas geben irgendwann.
Ja, genau. Ist auch absolut richtig. Genau, kommen wir mal zum Rennen an sich. Also ich muss sagen, das habe ich auch zu Kim unterwegs geschrieben während des Rennens. Beim Schwimmen, ich habe tatsächlich sehr lange kein so schnelles Schwimmen mehr erlebt. Also generell, was jetzt auch so Neo-Schwimmen betrifft. Also wenn ich mir da die Durchschnittszeiten angeguckt habe, gerade von den ersten eigentlich 15, 20 Leuten, also puh, da musste ich echt schlucken. Also ich muss ja auch sagen, so vom Stream her, was man auch von der Wasserbewegung gesehen hat, war es jetzt auch gar nicht so einfach, muss ich sagen, weil es ja schon leicht wellig war. Aber dafür wurde echt gehämmert da vorne. Kannst du den Eindruck bestätigen? Also, wie war es für dich? Du bist ja, glaube ich, als mit Rico als erster der Verfolgergruppe dann aus dem Wasser gekommen, wenn ich mich recht
erinnere. Nee, genau. Ja, wie gesagt, hast du erstmal, dass die Bedingungen waren, irgendwie war es echt windig am Start. Also, wenn ich das mit dem Frauenrennen vergleiche, also ich war ja noch selber schwimmen, währenddessen des Rennens, das war schon, da war es bei denen flach und bei uns, es war jetzt nicht ultrawellig, aber schon unruhig, also musste es schon eher arbeiten und hat's nicht so diesen typischen Freiwasserschwimmflow, so ein bisschen mit Kraft kommst du auch trotzdem voran, sondern war schon echte Arbeit und halt unruhig. Und ja, ich glaube einfach, diese Dichte an Athleten, dieses hohe Niveau, was da einfach geherrscht hat, einfach aufgrund der Anzahl an Athleten, die von der Kurzdistanz hochgekommen sind, ja, war es einfach brutal von Anfang an. Und dadurch, dass die ersten 10 Leute auch aufgerufen wurden und ihren Startplatz sich aussuchen konnten, waren die halt alle gebündelt links, also den direkten Weg zur Boje, also ging da der Zug auf jeden Fall ab und da war halt die ganze Schwimmpower vorhanden. Dann gab es halt noch vereinzelt welche, die sich mittig gestellt haben und ich hatte mich halt an den Henry Schumann, der ja auch bekannt dafür ist, also einfach schnell zu schwimmen und egal wie, der wird da schon immer irgendwie mit vorne rauskommen. Gegen ihn bin ich auch schon über Rhein gestartet und da wusste ich halt, okay, wenn ich mich an ihn orientiere, dann machst du jetzt nicht so viel falsch. genau, aber ja, es war von Anfang an, also Startsignal und dann Vollgas wie immer, aber das hat halt nicht aufgehört. Also ich hatte irgendwie, kam ich auch selber, hatte ich nicht so das beste Schwimmgefühl, muss ich sagen. Dachte auch zwischendurch mal irgendwie, weil ich hatte gar keinen Überblick durch die Wellen und so, hast du auch kaum was gesehen vor dir und dann die Sonne ist aufgegangen, ist dir so entgegengeschienen, war eh alles irgendwie so ein bisschen choppy und irgendwie nicht so die beste Sicht. Und ich dachte zwischendurch so, fuck, okay, scheißegal, auch wenn du jetzt in der dritten Schwimmgruppe bist, das Rennen ist noch nicht vorbei, habe ich so zu mir gesagt, weil ich wusste wirklich nicht, wo ich bin. Hab dann, irgendwie hatte ich dann mal Füße vor mir und die waren aber auch wieder weg. Da konnte ich dann die Lücke auch nicht mehr schließen und ich habe mir dann im Nachhinein mal den Stream angeschaut. Man hat halt gemerkt, dass ich eigentlich die Person war, die von ganz hinten oder von der, wir sind ja ganz rechts gestartet, also hatten wir den weitesten Weg quasi zur ersten Boje, waren dann außen und da war ich und der Henry hatte ich dann im Schlepptau hinter mir. Also wir sind eigentlich die einzigen beiden gewesen, die dann so die Lücke von ganz hinten nach ganz vorne geschlossen haben und dann auch wirklich zu den ersten vier, die da echt Druck gemacht haben, eigentlich aufschließen konnten, aber dann ist das Band leider gerissen. Und dann war ich auch überrascht, als ich aus dem Wasser gestiegen bin, dass ich habe mich zurückgeblickt und habe dann Rico gesehen, dachte, okay, du kannst jetzt nicht so weit hinten sein und dann habe ich schon gesehen, dass halt vorne nur die 4 Leute unterwegs waren, wobei der erste ja auch nochmal ein bisschen Abstand hatte. Und ich glaube, das zeigt halt einfach, wie hoch das Schwimmniveau war. Und einfach super intensiv. Also ich habe auch mit Rico gequatscht, der meinte auch, dass er, also er hatte überlegt, die Lücke zuzuschließen, als sie aufgegangen ist und er hat es halt irgendwie mitbekommen, aber er hat halt auch selber keine Kraft gehabt und ist dann wieder ein Wasserschatten bei mir rein. Und ich glaube, das sagt halt schon alles, dass das von Anfang an einfach ein hohes Tempo angeschlagen wurde. Klar waren jetzt die Abstände so groß, aber ich meine, 30 Sekunden auf dem ersten aus dem Wasser, das ist jetzt ja auch nicht wenig. Und genau, also war super intensiv.
Ja, das definitiv. Also man hat es tatsächlich auch gesehen, wie da noch rausgestiegen sind. Also das war echt hart, vor allem dann auch noch die Wechselzone dann raus, also das musste ja, glaube ich, die Treppen hoch.
Nee, wir sind dann erstmal noch, es war so eine steile Rampe, die wir erst hoch mussten. Und dann ging's wieder bergauf, also ging erst steil bergauf, dann ging's leicht bergauf und dann musst du noch über diese Rampe. Also es war irgendwie echt unrhythmisch und du warst eh schon irgendwie durch das intensive Schwimmen so ein bisschen angenockt und dann musst du da irgendwie noch deine Nähe ausziehen, dann hast du halt so Konsorten wie Rico, wie Hayden Wild etc. plötzlich hinter dir, die da richtig auf die Tempotube drücken in die Wechselzone. Das war also, es war kompletter Anschlag, das war echt brutal.
Ja, vor allem, wenn du schon sagst, dass dann solche Kandidaten wie Rico Hayden Wild hinter dir hast, die dann halt so richtig auf die Tube drücken. Du bist ja eigentlich auch einer, der an der Wechselzone immer auf die Tube drückt. Also, da muss man sich ja dann noch vorstellen, wie die beiden auf die Tube gedrückt haben
müssen. Nee, das war krass, ja.
Das ist dann definitiv nicht ohne.
Genau. Ja. Nee, genau. Also es war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da bei einer Mitteldistanz unterwegs war. So nach dem Schwimmen und auch, ich dachte, ich wäre irgendwie so ein Bundesliga-Rennen oder in so einem Weltcup-Rennen oder so, wo du halt nur auf Anschlag unterwegs bist und erstmal, keine Ahnung, die erste halbe Stunde im Rennen, bevor sich, falls sich eine Gruppe sortiert, irgendwie bei den ganzen Drafting-Races, nur geballert wird, das war echt krank, aber dahin wird sich halt entwickeln. Es ist halt die Zukunft von der Mitteldistanz, wenn da je mehr Leute hochkommen, das wird halt brutal.
Ja, definitiv. Genau. Und auf dem Rad war es ja dann auch so, also ihr seid ja dann, ich glaube, zu neunt oder so war da, oder ich war es nicht sogar mal elf.
Es war auf jeden Fall langgezogen, ja. Es war halt dadurch, dass die Wechselzone auch so, oder der Weg vom Schwimmen in die Wechselzone zum Rad war halt so lang und dann hat sich das, glaube ich, alles so ein bisschen entzerrt oder gestaucht und manche sind noch rangekommen, manche haben Abstand, deswegen war das so eine lange Schlange gefühlt. Das erste Pack, ja.
Ja, genau. Und dann seid ihr ja auch erstmal losgefahren. Du warst ja auch schön im Fernsehen oder im Stream, besser gesagt. Konnte man dich schön beobachten und alles Mögliche. Aber da muss es ja dann tatsächlich dann auch relativ schnell richtig abgegangen sein, sage ich mal.
Nee, auf jeden Fall.
Weil es hat ja tatsächlich gar nicht so lange gedauert, bis du dann auch eine Lücke reißen lassen musstest, sage ich mal.
Genau, es war irgendwie, es ging halt gleich so einen Berg hoch. Also kamst du eigentlich gar nicht dazu, da irgendwie mal kurz durchzuschnaufen. Ging gleich Attacke los auf dem Rad und wie es halt so ist, am Anfang so ein bisschen unruhig, jeder überholt da irgendwie jeden. Die ganzen Race Ranger Lichter blinken da alle in jeglichen Farben. Da wird halt in Lücken geschossen, wo keine Lücken sind, solche Geschichten. Das ist halt das, was ich auch, oder wo ich so ein bisschen das verpennt habe, weil ich da einfach nicht kaltschnäuzig genug gewesen bin und da von Anfang an einfach auf diesen Abstand geachtet habe, aber so wie die anderen Jungs teilweise gefahren sind, ja, das ist halt, als ob die in eine Gruppe rein wollen. So war es einfach eine Gruppendynamik. Und dann hatte ich so ein paar Lücken und auch, ich glaube, das war dann der schnellste Schwimmer, der da vorne rauskam. Der wurde ziemlich schnell durchgereicht und dann war da die erste Lücke, die ich irgendwie dann zufahren musste. Und dann hatte noch mal jemand reißen lassen und irgendwann war dann das Band so weg und dann kommst du halt auch nicht mehr rein, wenn die sich irgendwie vorne gesammelt haben. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen den Anschluss verloren. Konnte aber auch irgendwie generell so, habe ich nicht so das beste Gefühl, den besten Tag gehabt auf dem Rad. Also bin ich eigentlich gewohnt oder gestalte ich eigentlich die von Anfang an relativ offensiv oder weiß auch so die letzten Rennen immer so das, worauf ich mich eigentlich verlassen konnte. Aber das hat irgendwie an dem Tag nicht so ganz geklappt. Wissen nicht warum. Vielleicht war es einfach, ich meine, es sind ja trotzdem immer noch so 12 Stunden Zeitverschiebung, auch wenn man lang genug da ist. Vielleicht war es einfach so ein Tag, wo der Körper doch nicht ganz bereit war, da irgendwie 110% zu geben. Und dann kam ja irgendwann auch Mattis von hinten. Und da dachte ich mir, geil, okay, jetzt aus Bahrain, da kann ich mitfahren, da können wir uns abwechseln, dann kriegt man da irgendwie die Lücke noch geschlossen, weil es war ja nicht weit, also es waren vielleicht 15, 20 Sekunden am Anfang. Und du hast ja mal alles gesehen, also dachte ich, okay, dass das wird. Sind dabei Leute auch aus der ersten Gruppe abgeplatzt, schon relativ am Anfang, also in den ersten 20 Kilometer, die eh komplett unruhig waren durch die ganzen Anstiege und die ganzen Kurven und alles. Es war halt super intensiv, du kamst eigentlich, wie gesagt, nicht dazu, irgendwie mal durchzuatmen. Und wenn du dann eben auch in der Verfolgerposition bist, ist es halt doppelt hart, dass du nicht mal ganz kurz irgendwie die Beine mal hochlegen kannst oder kurz rollen kannst, sondern musst von Anfang an intensiv fahren. Und dann war man eigentlich fast dran, aber dann sind wieder welche rausgefallen aus der ersten Gruppe. Ich dann nochmal versucht, ein, zwei Löcher zuzufahren, aber irgendwie, wenn du eh schon angenockt bist, in Anführungsstrichen, hat es halt leider nicht gereicht, dann irgendwie in die erste Gruppe dann wirklich mich festzubeißen, sondern war immer nur so hinten auf Abriss, sag ich mal, und irgendwann war die Gruppe dann weg und dann waren wir halt, ich mit den 3, 4 Athleten, die da abgefallen sind vorne, haben dann, glaube ich, eine 4-Mann-Gruppe und das war dann halt eigentlich, ja, die Gruppe war vorne weg. Und irgendwann kam von hinten dann die Radpower mit dem Hogenhauk und Sepundke. Und dann aber, ja, so richtig was passiert ist dann eigentlich auch nicht mehr.
Ja, genau. Also letztendlich, eigentlich war es ja auch dann, muss ich sagen, für euch ganz gut, der Ruben und Christian von hinten.
Auf jeden Fall, wir haben da echt, also die haben ja eh die Radpower. Und die haben dann auch versucht oder auch ordentlich drauf gedrückt. Und da war auch echt Zug in der Gruppe, also war schon nicht so easy und dann kamst du auch nicht mehr nach vorne, weil wenn die beiden vorne drauf drücken, da ja, bist du froh, wenn du irgendwie noch auf dem Rad sitzt und hinterherkommst.
Definitiv.
Aber ja, letzten Endes waren die vorne einfach noch schneller. Und ja, sind wir so ein bisschen hinterhergeeiert, in Anführungsstrichen.
Das muss man halt auch sagen. Also, wenn man hört, wer da bei euch vorne gefahren ist in der Gruppe, muss man halt auch trotzdem bedenken, dass ihr dann trotzdem immer eigentlich gut. Es ist relativ konstant geblieben, irgendwie so bei 1,5 Minuten. Aber dann, ich glaube ab Kilometer 70 da, als es dann auch den Berg hochging, da haben die dann nochmal echt Boden rausgeholt, muss ich sagen.
Naja, ich glaube, weil...
Also, da müssen die richtig
hochgegrindet sein. Nee, auf jeden Fall, weil ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, wo Mattis seine Zeitstrafe bekommen hat, weil die ja auch da so ein bisschen Harakiri gefahren sind, wo in der ersten Gruppe und so ein paar Athleten irgendwie in Lücken gegangen sind, wo keine waren. Und dann ist halt natürlich der Race Ranger irgendwie angegangen. Und ich glaube, Mattis wollte dann ja nochmal zum Schluss irgendwie wegfahren, weil er halt seine Zeitstrafe absitzen wollte. Und ich glaube, dann war einfach auch ein bisschen Zug in der Gruppe. Und bei uns hinten, ja klar, also wenn halt Ruben und der Christian Hohenger, wenn die beide halt, sag ich mal, 97% der Arbeit machen, sind die auch irgendwann mal grau oder wollen dann auch nicht mehr fahren, weil die vielleicht auch dran denken, dass sie noch einen Halbmarathon laufen müssen. Wenn sie da halt irgendwie 7, 8 Jungs noch hinten dran hängen, völlig verständlich. Und dann konnten auch mal andere nach vorne oder sind immer so ein bisschen durchrotiert, aber dann fehlt halt der Zug. Und dann haben wir ja, wie du gesagt hast, ein bisschen Zeit verloren, aber ja, irgendwie so richtig wohlgefühlt habe ich mich auf dem Rad trotzdem nicht. Also war alles so ein bisschen zäh, als ob so ein Gang gefehlt hätte, den ich gebraucht hätte, um da irgendwie wirklich mit den Jungs vorne so konkurrieren zu können. Das hat irgendwie an dem Tag leider auf dem Rad so ein bisschen gefehlt.
Ja. Aber trotzdem, sag ich mal, deine Leistung an sich, die du getreten hast, ungefähr vergleichbar mit der von Bahrain beispielsweise?
Nee, Bahrain war deutlich mehr. Also gut, da bin ich auch diese eine Attacke gefahren, um zu Mattis vorzufahren. Und das war auch ein anderes Radfahren, weil es halt, du bist ja in Bahrain, bist ja eher konstant gefahren und hier hattest du halt mal Wellen, wo du komplett all-out hochdrücken musstest, da hattest du keine andere Chance. Und dann gab es auch wieder so ein paar Passagen, wenn du da einfach mit, keine Ahnung, 70, 75 km/h lang fährst, da war ich halt froh, dass ich meinen 60er Kettenblatt vorne habe und dass ich noch treten konnte, aber dann produzierst du einfach nicht mehr so viel Watt bei den Geschwindigkeiten. Deswegen war es eh ein bisschen niedriger, aber es war auch, also ich hatte, glaube ich, 325 Watt, hatte ich jetzt, glaube ich, am Wochenende in Neuseeland und in Bahrain hatte ich ja um die 350 Watt, also das war schon nochmal ein deutlicher Unterschied. Wobei natürlich, die Strecken kann man nicht vergleichen, auch wenn du in einer Gruppe fährst, hast du ja immer so ein paar Phasen, wo du viel drückst, dann wieder weniger, wo du nur rollst, aber das war leider irgendwie nicht so in der Reichweite oder in der Kragenweite, wo ich sonst unterwegs bin oder was ich weiß, was ich scheinbar treten kann, was ja auch zum Beispiel in Bahrain geklappt hat.
Ja, genau, also das kann ja dann letztendlich auch der geringfügige Unterschied, sage ich mal, sein, wo du meintest, ja, wenn 2-3% fehlen, dann kommst du da vorne halt nicht so ganz ran, weil ich meine ja, selbst wenn du jetzt sagst, okay, du fährst da deine 325 Watt im Schnitt und so, das ist schon viel, aber wenn man sich dann überlegt, was dann die vorne noch treten müssen oder gewusst haben die ganze Zeit, also, boah, das ist dann schon eine echte Hausnummer, gerade dann auf den, sag ich mal, Uphill-Passagen, also Bergauf-Passagen, also wie, da hat man Rico manchmal gesehen, wie die da aus dem Sattel gegangen sind, und ich dachte, boah, da hat er schon fast was hier von Tour de France-Feeling, also wie die da hochgeprescht sind,
ja.
Das ist schon echt krass gewesen.
Nee, auf jeden Fall, da ist halt einfach dann vorne ist ein ganz anderer Zug drin, und wenn dann halt, wenn du da die ganzen Leute haben, die sind ja auch sich dessen bewusst, dass sie halt wegkommen müssen oder dass sie halt einfach nicht warten können, weil je mehr Athleten da irgendwie dann aufschließen, desto schwieriger wirst du natürlich, und das war an dem Tag leider kein Kraut gewachsen dagegen, selbst mit einem Ruben und einem Christian konnte man da nicht viel ausrichten.
Ja, also das muss ich sagen, das war auch erstaunlich. Ich habe gedacht, okay, gut, wenn es gut läuft, dann kommen sie halt noch an, aber das lassen wir jetzt auch einfach mal so stehen.
Na, was halt auch, krass ist, was ich noch sagen muss, es war halt die ganze Zeit diese Helikopterbegleitung oder die Kamera vom Helikopter war dabei. Also hast du ihn ja die ganze Zeit auch gesehen. Und ich meine, ich weiß nicht, wie viel wir dann am Ende hatten, aber es war zwischendurch, wie du gesagt hast, war es ja so um die 1:30. So 1 Minute, 2 Minuten irgendwie in dem Bereich. Das sind ja ungefähr Pi mal Daumen, 1 Kilometer, 1,5 Kilometer. Und es wirkt aber so viel näher, wenn du den Helikopter siehst und du mal denkst, krass, okay, wenn da vorne ist der Helikopter ist, dann haben wir das ja gar nicht so weit bis zur Gruppe. Und dann hatte ich manchmal so die Hoffnung, krass, vielleicht schließen wir jetzt ja wirklich auf. Aber dann war der doch scheinbar weiter weg, weil der fliegt ja auch nicht direkt an der Gruppe, sondern fliegt ja auch ein bisschen weiter weg und das verzerrt dann deutlich. Aber der Hubschrauber, der war immer präsent, den hast du dann mal gesehen. Das war eigentlich eine ganz gute Orientierung, deswegen wusste ich auch, okay, wir sind nicht ganz, ganz weit weg, aber am Ende hat sich dann doch ein bisschen die Zeit aufsummiert. Der Abstand wurde dann doch größer.
Ja. Ja, definitiv. Also letztendlich im Stream haben sie halt auch schon dann relativ zeitnah gesagt, so ja, der Sieg und der kann auch aus dieser Gruppe kommen, weil die halt auch gesehen haben, dass ihr da jetzt nicht aufholt, sondern, sag ich mal, den Abstand gehalten habt. Und ja, deswegen ist es dann auch definitiv so, sag ich mal, reingerollt, bis auf die Zeitstrafe von Mattis. Das war dann noch erstaunlich definitiv und hat definitiv auch nochmal einen Einfluss gehabt, sag ich mal. Genau. Aber dann beim Laufen, sag ich mal, ihr seid ja dann auch alle zusammen vom Rad gegangen, bist ja auch dort, sag ich mal, eigentlich relativ konstant angegangen. Jetzt nichts Übertriebenes im Vergleich zu, sag ich mal, anderen Athleten. Also, ja, wie ging's da los? War da, sag ich mal, zumindest das Anfangsgefühl ein bisschen besser?
Ja, nee, auf jeden Fall. Hat auch einen ganz guten Wechsel gehabt. Da konnte ich gleich schon mal so eine kleine Lücke reißen, was mir immer ganz gut tut, dass man einfach erstmal so in diesen Rhythmus reinkommt und nicht gleich irgendwie auf die Jagd gehen muss, sondern dann erstmal so kurz Zeit hat. Ist natürlich schwierig, weil die ganzen Menschenmassen da an der Strecke, da irgendwie einen kühlen Kopf zu bewahren, ist nicht ganz so leicht. Vor allem, wenn es dann noch so ein bisschen bergab geht am Anfang, dann überpaced man doch mal schneller als gedacht. Aber nee, habe ich eigentlich relativ schnell reingefunden. War alles so ein bisschen zäh, aber ich glaube, ich meine, es waren ja auch 26 Grad und dann hier in Neuseeland sind 26 Grad halt bei uns, glaube ich, so 30, 35 Grad, einfach weil die Sonne so viel Kraft hat. Es war keine einzige Wolke da, kein Schatten, kein Zentimeter Schatten irgendwie auf der Strecke. Deswegen wusste ich halt, also, und flach war sie auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie Ironman darauf kommt. Wir hatten, glaube ich, so 130, 140 Höhenmeter auf dem Halbmarathon. Ist jetzt nicht krass, aber ist halt nicht.
War ich auch bei einigen gesehen.
Ist jetzt nicht flach, also war schon ein bisschen selektiv und sehr, sehr unruhig. Also, hat es mal so Passagen, da rollt es ganz gut, aber dann war der Wind da oder wenn der Wind nicht da war, ging es berghoch oder bist um irgendwelche Kurven und Schikanen gelaufen. Deswegen wusste ich einfach, okay, wenn du jetzt hier nicht lospace, sondern relativ konstant die Pace hältst, kann das trotzdem doch ein richtig gutes Ergebnis werden. Ich habe relativ zeitnah der Barnaby und der Harry Palmer und der Mark Dibrick, die drei Athleten haben mich dann aus der Gruppe, in der ich mich befunden hatte, überholt. Und dann hatte ich halt so ein kleines internes Battle mit dem Thomas Bishop. Den hatte ich irgendwie die ganze Zeit dann so zwischen 5 bis 10 Sekunden vor mir immer gesehen. Wir haben uns da, glaube ich, so ein bisschen aneinander aufgerieben. Nee, aber bin eigentlich echt ganz gut durchgekommen, auch durch die Verpflegungsstation. Immer genug Eis genommen, genug Wasser gekühlt. Und hinten raus ja eigentlich dann echt nicht langsamer geworden, sondern eigentlich die Pace gehalten. Und er konnte dann den Thomas Bishop auch nochmal auf dem letzten Stück der Strecke irgendwie einholen und dann noch ein bisschen distanzieren, sodass ich nochmal Platz gut gemacht habe. Und irgendwie, ja, dann als App ans Ziel. Meine Mama, die stand irgendwie so ein bisschen kurz, also kurz vorm Zielkanal und die habe ich dann irgendwie wahrgenommen, weil da gerade nicht so viele Leute standen. Dann meinte sie nur, jetzt lauf nochmal und ich dachte, fuck, jetzt muss ich irgendwie noch so ein Sprintbattle machen, weil es waren ja dann die ersten Altersklassenathleten noch auf der Strecke. Und dann habe ich mich zwei, dreimal umgedreht, aber ja, der Thomas Bishop hat halt so einen weiß-schwarzen Einteiler und da hat halt jeder zweite so einen gefühlt, also konnte ich ihn nicht ganz erkennen. Und dann hatte ich echt nochmal so ein bisschen Stress irgendwie und dachte, fuck, jetzt muss ich mir richtig einen wegsprinten oder das war echt schon hart hinten raus, aber er ging dann doch nochmal ganz gut und er war ja doch weiter weg als dann gedacht. Und als ich dann im Ziel auch war, Zielkanal, dann wusste ich, okay, jetzt ist da keiner hinter mir, dann konnte ich es ein bisschen genießen, die Zieleinlauf, aber nee, hat dann doch ganz gut geklappt und meine Zeit, Laufzeit war jetzt eigentlich, hatte ich da ganz gut mit eingependelt, was ich so mal geschaut habe. Da waren jetzt nicht viele wirklich schneller, klar, vorne das Podium, die sind halt wirklich sehr krass gelaufen, aber ansonsten war das eigentlich alles so in der Kragenweite oder in dem Umfeld, wo dann auch so die Top-Läufer oder die schnelleren Läufer von vorne aus der ersten Gruppe dann auch gelandet sind. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Lauf. Stimme ich auch optimistisch, bei den Bedingungen nochmal so einen konstanten Lauf hinzulegen, bei der Hitze und allem drum und dran. Nee, war dann nochmal ein persönlicher Abschluss vom Rennen.
Ja, definitiv. Also wir haben auch so, wie du bist ja trotzdem, glaube ich, eine 1:13 irgendwas gelaufen. Also das ist ja wirklich top, muss ich sagen, gerade, sage ich mal, unter den Bedingungen auf dem Rennkurs. Also ja, der war ja nun wirklich bei Weitem nicht so einfach, wie es eigentlich beschrieben wurde. Weil zumindest vorher klang es ja auch, als du mir es beschrieben hattest, klang es für mich auch persönlich noch relativ machbar. Aber als ich jetzt dann wirklich auch die Strava-Daten gesehen habe bei einigen Athleten, habe ich mir dann auch gedacht, puh, also das sind schon auch deftiger Happen, Also da gab es ja dann schon auch einige Unterschiede in den Splitzeiten, wenn es da mal bergauf ging oder bergab ging.
Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie dachte ich auch, ja, flach am See, schön, wird ein schönes Rennen, aber nee, dem, also war trotzdem natürlich schön irgendwie und hat auch Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich hatte ja so 2-3 Koppeleinheiten im Vorfeld an das vom Rennen, wo ich mich echt schwer getan habe, weil ich die auch immer auf der Wettkampfstrecke gemacht habe. Und da dachte ich mir auch immer, fuck, Alter, wenn das so läuft beim Wettkampf, dann gut, dann mache ich halt einen Rückwärtsgang und ciao. Aber irgendwie ging das dann doch erstaunlich gut und ging auch schnell rum, muss ich sagen. Das war schon irgendwie dann besser als erwartet, aber einfach war es natürlich trotzdem nicht. Also wenn ich jetzt so an Bahrain denke oder so, wo es einfach ein schneller Kurs war, schneller Laufkurs, aber das muss ich jetzt schon mehr arbeiten, deutlich mehr arbeiten und deutlich mehr investieren.
Aber das ist ja dann auch das, sage ich mal, was es dann vielleicht auch mal bei einer WM auch irgendwie ausmacht. Auch dann generell so selektive Strecken, selektiver Radkurs, selektiver Laufkurs. Das ist, macht es dann halt auch immer sehr interessant und auch irgendwie unberechenbar, weil immer was passieren kann. Nicht so wie bei einem, sage ich mal, ja, Top-Ebenen-Kurs, wo dann eigentlich, wo du halt wirklich nur laufen musst und eventuell mal einen Wendepunkt hast oder so ähnlich.
Ja, nee, auf jeden Fall.
Deswegen, also overall, denke ich mal, bist du bestimmt auch zufrieden, weil, also klar, Top 10 war ja an sich das Ziel, was so groß ausgeschrieben war, sage ich mal. Ja, hat um einen Platz verfehlt, aber trotzdem, wenn man bedenkt, Weltmeisterschaft, dann wäre alles am Start war, und wie auch die Bedingung an sich war oder das Rennen verlief, muss man sagen, kannst du eigentlich echt stolz auf dich sein. Und es war ja letztendlich auch deine erste 73 WM. Also dafür eigentlich wirklich ein sehr, sehr, sehr gelungenes Debüt.
Nee, auf jeden Fall. Und ich meine, ich glaube, das spricht ja für sich, wenn man als Elfter ans Ziel kommt bei einer WM, erstmal so ein bisschen mit sich hadert, ein bisschen unzufrieden ist. Das zeigt ja schon irgendwie so, in welche Richtung es gehen kann oder was möglich gewesen wäre. Letztendlich zählt das Ergebnis, das ist halt der 11. Platz. Und jetzt so mit 2 Tagen Abstand bin ich da wirklich auch zufrieden mit. Wie du schon gesagt hast, ist halt die erste WM, die ich gemacht habe. Und das ist schon einfach immer nochmal ein anderes Rennen, eine andere Renngestaltung als jetzt in Anführungsstrichen normale 73-Rennen, wo ich auch einfach viel mitgenommen habe. Und was mir auch optimistisch stimmt, einfach jetzt für die nächste Saison. Da habe ich ja zum Glück auch schon die 73 WM-Quali sicher. Und genau, da weiß ich einfach, was mich so grob erwartet und dass ich da auf jeden Fall auch konkurrenzfähig bin. Und dass dann einfach nur noch Nuancen irgendwie entscheiden, ob das Rennen dann eben richtig, richtig gut wird oder in Anführungsstrichen nur ein gutes Rennen wird.
Ja, ja. Ja, definitiv. Also nächstes Jahr beide Weltmeisterschaften, also sowohl Nizza als auch dann in Marbella, aber letztendlich auch wieder sehr profilierte Kurse, wenn sie jetzt die Strecken nicht großartig ändern. Also gut, Nizza bleibt ja eh meistens gleich.
Ja, bin mal gespannt.
Auch Marbella kenne ich halt.
Ja, auch. Aber jetzt zum Beispiel hier hatten sie auch die Radstrecke im Vergleich zu den bisherigen 73 Rennen, die hier immer waren, hatten sie ja auch geändert. Also mal gucken, ob sie sich da was einfallen lassen. Aber stimmt schon, tendenziell wird in die nächsten beiden WM-Rennen, sowohl Langdistanz als auch eben in Marbella, die 73-Distanz werden auf jeden Fall vom Radkurs, denke ich mal, eher selektiv werden, so wie hier. Und dann bin ich einfach gespannt, was dann da ist. Aber ist ja noch genug Zeit bis hin.
Ja, wir reden jetzt schon wieder hier über Sachen, die eigentlich jetzt noch, wie lange? 9 Monate hin sind. Also, und 11 Monate. Deswegen, aber zum Glück geht ja die Saison dann nicht ganz so lange, zwar wieder Ende November, aber wird auch wieder eine ordentliche Saison, aber dadurch, dass du ja jetzt auch spät aufgehört hast, letztendlich rechnet sich das dann auch, ob du jetzt im Oktober eine Offseason machst oder jetzt halt, kommt dann sicher aufs selbe, weil nächstes Jahr musst du ja wieder genauso lang machen. Da ist es ja dann auch fast egal.
Nee, auf jeden Fall. Und
nee, top.
Ich muss auch sagen, ich finde diese, wenn man so die Offseason zur Weihnachtszeit, auch wenn es natürlich eine lange Saison dann ist und das hinten raus echt zäh ist, auch wenn dann der Herbst einsetzt in Deutschland und dann die Temperaturen und die Tage kürzer werden, Temperaturen werden irgendwie kälter und das ist alles nicht ganz so geil. Ist es irgendwie jetzt so, wenn man jetzt dann die Offseason macht, hat man nicht ganz so viel vom Winter in Deutschland und dann wird es ja doch wieder relativ schnell gutes Wetter. Deswegen war letztes Jahr schon ganz gut. Dieses Jahr passt es, glaube ich, auch. Und dann kann man ganz entspannt in die neue Saison einsteigen.
Ja, deswegen. Und letztendlich, da hat man dann halt auch wirklich keinen Trainingsstress oder so, was jetzt die Weihnachtszeit betrifft. Weil das ist ja dann auch manchmal noch so eine kleine Sache, die dann bei, gerade auch bei Amateuren auftritt. Aber letztendlich, so passt es definitiv. Und ja gut, du bist jetzt halt noch in Neuseeland. Da kommst du eh den komischen Schmuddelwetter, was jetzt hier wieder ist, in Deutschland, ein bisschen noch davon. Und genau, kannst die Zeit noch genießen. Und wenn du hierher kommst, ist ja quasi schon Neujahr. Und dann sind es ja eigentlich nur noch 2 Monate, dann ist schon wieder März. Und März ist ja eh meistens schon wieder 15, 20 Grad. Deswegen, also jetzt optimistisch gesagt, und dann ist ja quasi der Winter schon wieder rum.
So ist der Fahrplan. Nee.
Genau. Nee, schauen wir einfach mal. Aber nee, hast wirklich Glück, dass du da unten bist. Also das ist zurzeit nicht mehr feierlich hier oben. Viel Wind, viel Regen und
Nee, doch, ich.
Nicht mal mehr Winter.
Ich genieße es, dass es hier sehr angenehm ist und ich diesen ganzen Weihnachtsstress, in Anführungsstrichen, dieser ganzen Weihnachtszeit, bin ich eh nicht so der Typ für. da finde ich es ganz cool, hier mal bei 25 Grad irgendwie mal einen geschmückten Weihnachtsbaum anzugucken. Reicht mir dann auch als Weihnachtsfeeling.
Ja, es hat halt auch seinen Humor. Und ist für uns Mitteleuropäer eigentlich total ungewöhnlich.
Naja, es ist aber schon. Also wie gesagt, nächste Woche ist Weihnachten und es fühlt sich bisher noch gar nichts danach an. Das ist eigentlich. Ja, komm, ich könnte mich dran gewöhnen, um ehrlich zu sein.
Ja. Mal gucken, ob das Iron Man immer so einrichten kann.
Die nächsten Jahre. So eine Weihnachtsflucht.
Nee, super. Ja. Ja. Ach Mensch. Weil letztendlich ja deine Familie und so, die hast du ja trotzdem um dich gehabt, beziehungsweise jetzt noch deine, also oder sind deine Eltern auch
noch? Genau, meine Eltern sind auch noch da, die bleiben sogar noch länger als ich hier unten. Das ist.
Was ich so, also.
Genau, treffen wir uns Weihnachten hast zusammen. Ja,
letztendlich doch alle Leute
hier. Nee, genau, also ist es eigentlich alles entspannt.
Ja, nee, sehr schön. Ja, gut, Willi. Dann, ich danke dir wieder für die Folge, für die Aufnahme. Ich wünsche dir definitiv noch eine erholsame Offseason.
Danke, danke.
Und genau, hoffentlich auch noch sehr viele Erlebnisse unten in Neuseeland, weil, ja, wie wir eigentlich schon wissen und auch gesehen haben, gibt sehr viel zu erleben dort.
Was so ein bisschen, und,
ja, wie ich auch gesehen
habe. Wo es mir so ein bisschen Finger krabbelt, oder unter, wie ist das Sprichwort, Finger unter dem Fingernägeln krabbelt, an den Fingern.
Ja, unter Fingernägeln.
Egal, auf jeden Fall, was mit.
Juckt, unter also, Fingernägeln juckt.
Irgendwie sowas. Genau, sind ja so die Trails, also man kann ja echt eigentlich ganz geile Trailläufe laufen, also so ganz cool unterbringen, aber bisher sagen meine Beine noch nein, aber mal gucken, wie es in den nächsten 1-2 Tagen ausschaut, vielleicht ist da mal der ein oder andere Traillauf drin, da habe ich auf jeden Fall Bock, weil das gibt die Landschaft ja definitiv her, aber dann soll es auch reichen mit sportlicher Betätigung.
Ja, deswegen bleib erstmal ein bisschen beim Wandern und dann kannst du ja mal gucken, wann deine Beine wieder sagen, gut, ja, jetzt
genau.
Mal ein bisschen schneller bewegen.
Genau.
Nee. Erholung steht ja hauptsächlich im Vordergrund, deswegen muss man es auch nicht gleich wieder übertreiben.
Auf jeden Fall.
Gut, dann auf jeden Fall erstmal eine gute Nacht, weil wir haben ja wieder unsere 12 Stunden Zeitverschiebung.
Auf jeden Fall.
Morgen bis abends Routine. Und genau, genieß es noch. Und schöne Weihnachten, weil vorher hören wir uns zumindest im Podcast nicht nochmal.
Das wünsche ich auch.
Aber wir hören uns nochmal im alten Jahr dann.
Genau. Also an alle Zuhörer, schöne Weihnachten. Nein. Genau. Aber, und auch mal nicht ganz so viel stressen lassen durchs Training. Mal ein bisschen zurückfahren, die Zeit genießen zu Weihnachten, ist glaube ich auch mal nicht schlecht. Trotz der ganzen Saison, die bei allen wahrscheinlich irgendwo dann ansteht. 1-2 Gänge zurückfahren, tut jedem gut, sich nicht stressen lassen, das Weihnachtsessen schmecken lassen und dann passt das.
Genau, damit man dann auch Spaß, also sage ich jetzt mal spaßeshalber, perfekt getapert zu den Silvesterläufen an der Startlinie stehen kann, um dort wieder Bestleistung schon im Dezember zurückzuleisten.
So oder eben auch nicht.
Genau. Nee, hört auf Willi, er sagt's richtig, macht ein bisschen ruhig und dann könnt auch die Tage, die Weihnachtstage mit der Familie und einem Freunden sehr gut genießen. Genau. Gut, dann mach's gut, Willi. Wir hören uns und ciao, ciao.
Ciao, ciao. Get up, 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 get up